Martin, vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Frische Erinnerungen werden geweckt. Damals war schönes Wetter, aber in Bad Boll habe ich schöne Erinnerungen und habe schöne Erfahrungen gemacht hier. Ich beginne mit einer kleinen Anekdote. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einer Studentin, die mitten in ihrer Abschlussarbeit stand. Sie zeigte mir ihren prall gefüllten Ordner mit Kopien und Notizen und erklärte mir ihr Konzept. Das Konzept fand ich ziemlich gut. Dann stellte sich aber im Verlauf des Gesprächs heraus, dass sie vor lauter Informationen, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe oder umgekehrt. Auf jeden Fall, in meiner Reaktion darauf ertappte ich mich dabei, ihr Folgendes zu sagen: Sie solle doch erst einmal joggen oder spazieren gehen, sich einen Film ansehen oder was anderes Schönes machen. Hätte ich ihr auch sagen können, spielen Sie doch ein bisschen. Wenn ja, stellt sich natürlich sofort die Frage, ob man das überhaupt eine wissenschaftlich ernsthafte Beratung nennen könne. Wie dem auch sei, ich vermute, wir alle kennen solche Situationen aus eigener Erfahrung. Es sind Situationen, in denen sich in unserem Leben ein Knäuel an Ideen und Problemstellungen zusammenballt, ohne dass wir einen Weg sehen, damit konstruktiv umzugehen. Seien es Vorbereitungsphasen zu Predigt und Unterricht oder sei es die Planung eines neuen Gemeindekonzeptes oder eines Vortrages, wie ich ihn halte. Sollten wir in solchen Situationen vielleicht manchmal sagen, so, jetzt gehe ich erst einmal raus spielen? Lässt sich das aber mit einer verantworteten Amtsführung vereinbaren, vor allem dann, wenn es am helligsten Tage passiert? Die Schwierigkeit dieser Verhältnisbestimmungen nahm für mich fast komische Züge an, als mich meine Tochter am Wochenende fragte, ob ich mit ihr ein Spiel spielen wolle. Daraufhin sagte ich, dass ich das nur für eine halbe Stunde tun könne, da ich noch arbeiten müsse. Bei der Arbeit handelte es sich um diesen Vortrag. Das habe ich ihr natürlich nicht verraten. Ich habe diese Beispiele angeführt, weil sie bereits etwas darüber verraten, unter welchen Gesichtspunkten ich heute auf die Spielthematik eingehen möchte. Negativ ausgedrückt geht es mir nicht um eine ausgewiesene Typologie des Spiels in seinen verschiedenen Formen. Darum haben sich andere bereits in sehr umsichtigen Arbeiten verdient gemacht. Mir geht es auch nicht darum, eine theologische Grundlegung des Spiels zu liefern. Auch hierzu liegen interessante Vorschläge, sowohl in der systematischen, aber vor allem in der praktischen Theologie vor. Mein Vorhaben ist bescheidener. Wie die gewählten Beispiele zeigen, möchte ich einem Interesse folgen, das sich mit der Frage verbindet, wie die Funktion einer spielerischen Haltung zu den Dingen im Rahmen unserer Lebenspraxis näher bestimmt werden kann. Diese allgemeine Charakteristik meines Interesses möchte ich in zwei Teilfragen aufgliedern, die den Aufriss des Vortrages bieten. Zunächst einmal interessiert mich, was ist eigentlich das Spielerische? Und werde hier in drei Punkten voranschreiten, die zunehmend präziser werden. Dann interessiert mich, was ist die Funktion des Spielerischen in der Religion? Und spätestens da kommt das zum Zug, was Martin angekündigt hat. Ich werde einen Klassiker der pragmatistischen Theoriebildung Ihnen zu diesem Punkt vorstellen und einige Folgerungen daraus ziehen. Ich komme zu erstens vom Spielerischen. Was die Reichweite der Fragestellung angeht, wähle ich nicht das Substantiv Spiel, sondern das substantivierte Adjektiv das Spielerische und möchte damit den Prozesscharakter dessen betonen, auf was es mir beim Spiel geht. Nicht einzelne, mehr oder weniger klar voneinander unterscheidbare Spielformen und deren Regeln sind im Fokus, sondern eine Haltung, die in ihnen jeweils in verschiedenem Maße und Gepräge wirksam ist. Diese Erweiterung der Perspektive geht natürlich auf Kosten einer trennscharfen Begriffsbestimmung, die dann als Selektionskriterium angewendet werden kann, um in unserer Umwelt bestimmte Praktiken als Spiele und andere als eben etwas anderes, zum Beispiel wirtschaftliche Tätigkeiten oder wissenschaftliche Tätigkeiten oder was auch immer, zu markieren. Diesen Verlust der Trennschärfe hoffe ich allerdings mit einem Gewinn zu kompensieren. Mit der Perspektivenerweiterung hoffe ich nämlich, einen Aufschluss darüber zu gewinnen, dass die Haltung des Spielerischen umfassender ist als bestimmte Spielformen und dass jene Formen einen unangemessenen Objektivitätsstatus erlangen, wenn sie von jener Haltung abgelöst werden und gewissermaßen als Artefakte ein objektives Eigenleben erlangen. In ähnlicher Weise könnte man auch im Bereich der Kunsttheorie verfahren, indem man sich nicht alleine auf die verschiedenen Produkte, die Kunstwerke, sondern zugleich auch auf den Prozess ihrer Bildung und der in ihm wirksamen Einstellung konzentriert, eben auf das Künstlerische. Soviel zur Reichweite der Fragestellung. Ich komme zu B, allgemeine Bestimmung des Spielerischen. Wie immer man nun das Spielerische näher bestimmen mag. Es ist jedenfalls eine Haltung gegenüber etwas und ihm eignet damit keine monologische Struktur. Es ist ein Verhältnis zwischen mehreren, mindestens also zwischen zweien. Dabei kommen die klassischen Untersuchungen zum Thema meines Wissens alle darin überein, dass es sich beim Spielerischen um ein aktives Verhältnis handelt. Es geht in ihm somit um ein aktives Verhalten. Wir nennen ein solches Verhalten ein Tun. Wie lässt sich dieses Tun näher charakterisieren? In einem ersten Schritt möchte ich es anhand einer bekannten Grundunterscheidung eingrenzen, die Schleiermacher in seiner Güterlehre entwickelt hat. Dort wird unterschieden, viele von uns wissen das, zwischen organisierenden Tätigkeiten und symbolisierenden Tätigkeiten. Während das organisierende Tun von seiner intentionalen Struktur auf eine direkte, bisweilen materielle Veränderung der Umwelt abzielt, zielt die symbolisierende Tätigkeit vorrangig auf eine Darstellung der verschiedenen Verhältnisse unseres Wirklichkeitsbezugs. Das Spielerische und seine verschiedenen Ausdrucksformen werden von Schleiermacher dann nicht im Sinne der, werden dann im Sinne der Darstellung verstanden. Wenn das zutrifft, geht es im Spiel also nicht vorrangig um objektive Veränderungen von Umweltverhältnissen, sondern um den Ausdruck und das Verstehen menschlicher Existenz in den verschiedenen Umweltverhältnissen. Aus diesem Grund lässt sich das Spielerische auch nicht hinreichend erfassen, wenn von seinen Symboliken abgesehen wird, die sowohl im Traum als auch im Wachzustand wirksam sind. Soviel zu einer ersten ganz allgemeinen Grundcharakterisierung in handlungstheoretischer Absicht. Diese gewinnt nun nähere Konturen, wenn gesehen wird, dass jedes Tun, so auch das Spielerische, in einen Spielraum in Anspruch nimmt, in dem es sich vollzieht. In diesem Spielraum sind dem Tun allererst seine verschiedenen Möglichkeiten eröffnet. Ohne ihn ließ es sich daher auch nicht angemessen als Tun bestimmen. So gesehen verbleibt jener Spielraum, der Horizont des Möglichen, dem Tun auch nicht bloß äußerlich. Es ist, was es ist, vielmehr allein unter Einschluss des ihm eröffneten Spiels der Möglichkeiten. Erst in ihm hat es somit Spiel verstanden als Freiraum. Dabei lässt sich dieser Spielraum in unterschiedlicher Perspektive unterschiedlich weit bestimmen. Blickt man auf ganz konkrete Spielarten, wird er durch die nach vorn und hinten abgegrenzte Zeitphase des Spielens und die dabei wirksamen Spielregeln bestimmt. Ein Mühlespiel hat einen Anfang und ein Ende und der Spielraum ist damit begrenzt. Ein Fußballspiel ebenso. Weitet man den Blick, so erscheint schließlich die gesamte Existenz als Spielraum des Möglichen. In diesem Fall bilden die konkreten Spielarten dann konkrete Ausdrucksformen einer sehr viel umfassenderen Realität. Dies vorausgesetzt lässt sich jedenfalls sagen, dass das Spielerische als darstellerisch-expressives Tun in der Regel auch als ein freies Tun angesprochen werden kann. Und das kann man tun, ohne dabei die ganzen Probleme zwischen Determinismus, Indeterminismus und Kompatibilismus lösen zu wollen, schlicht in einer pragmatischen, auf einer pragmatischen Ebene. Doch nicht nur lässt sich sagen, dass das Tun ein freies Tun ist, zugleich ist es auch wichtig darauf zu achten, dass der dem Spielerischen eröffnete Freiraum im aktiven Tun passiv erlitten wird. Die Tatsache, dass dem Tun überhaupt etwas möglich ist, mithin das Spiel des Spielerischen, geht nämlich nicht aus einem aktiven Entschluss hervor. In seinem freien Vollzug erleidet es vielmehr sein eigenes Möglichsein. Und diese passive Komponente, die im Tun selbst hervortritt, wird später noch in der pragmatistischen Theoriebildung weiter interessieren. Zunächst soll es aber noch um die Charakterisierung des Spielerischen gehen im Blick auf einen zentralen Aspekt, den ich dann weiter zuspitzen werde. Dem bisherigen korrespondiert nämlich die wohl gängigste Charakterisierung des Spielerischen als ein freies, zweckfreies Tun. Die Rede von der Zweckfreiheit kann allerdings leicht missverstanden werden, wenn man dem Spiel jeglichen Zweck enthoben sein lässt. Jedenfalls müssten dann viele Spielarten aus der Bestimmung des Spielerischen ausscheiden. Man denke nur an Wettkampfspiele, die aus eigener Logik auf Gewinn einer Partei abzielen. Die Rede von einer Zweckfreiheit des spielerischen Tuns macht also nur Sinn, wenn damit Zwecke gemeint sind, die dem Prozess eines spielerischen Umgangs mit den Dingen äußerlich sind. Seine Zweckfreiheit ist also dann gegeben, wenn es nicht, wie bereits Kant sieht, einer anderen Absicht wegen ausgeführt wird. Es ist sich vielmehr selbst genug und kann daher auch auf keine utilitaristische Verwertbarkeitslogik restlos zurückgeführt werden. Hier zeigt sich das scheinbar Unnütze des Spielerischen, jedenfalls wenn man es in einem Referenzrahmen betrachtet, in dem es auf Machbarkeits- und Verwertbarkeitskalküle ankommt. Im Spielerischen werden diese rationalen Begrenzungen somit auf Sinnpotenziale hin transzendiert, die nicht in deren eigener Verfügung stehen. An dieser Einsicht meine ich, sollte auch dann festgehalten werden, wenn in einer theoretisch umfassenderen Perspektive durchaus zu erkennen ist, dass gerade dieses zum Zwecke der Existenzsicherung unnütze des Spiels sich bildungstheoretisch als äußerst nützlich erweisen kann. Doch diese zweite Perspektive aus der Theorie ist der eigenen Intentionalitätsstruktur des Spiels äußerlich. Dies nun eingestanden, liegt es nahe, aus der besagten Zweckfreiheit des spielerischen Tuns den Schluss zu ziehen, es müsse in einer Dimension der Erfahrung verortet werden, die von einer anderen Art sei als die des gewöhnlichen Lebens. Geht man so weit, kommt man natürlich nicht umhin, ein Verständnis des Gewöhnlichen oder Alltäglichen ins Spiel zu bringen, von dem das Spielerische dann abgegrenzt werden solle. Soweit ich die Lage übersehe, kommt es in diesem Zusammenhang zu einer doppelten Differenzierungsleistung. Zum einen wird die gewöhnliche Erfahrung als Sphäre des zweckrationalen Handelns bestimmt. In ihnen sollen bestimmte Ziele unter Einschluss möglichst kostengünstiger Mittel effizient realisiert werden. Und da hier das Interesse an einer strategisch verantworteten Befriedigung von Notwendigkeiten und Begierden vorherrscht, das Spielerische aber genau von dieser Zweckrationalität abzusehen scheint, muss es konsequenterweise als eine Durchbrechung, als eine Unterbrechung des Alltäglichen angesehen werden. Das Alltägliche lässt sich aber nicht nur mittels der Kategorie des Zweckrationalen bestimmen. Zum anderen zeugt es nämlich ebenfalls von Differenzierungen, die bestimmte Verhaltensweisen in einem wertneu rationalen Sinn als gut und böse, als gerecht und ungerecht, als erlaubt und verboten erscheinen lassen. Es ist somit zugleich der Bereich moralisch relevanter Unterscheidungen und Gründe. Doch auch von solchen moralischen Notwendigkeiten sieht man das Spielerische gern befreit. Als Unterbrechung des gewöhnlichen Lebens vollzieht es sich jenseits der wertgebundenen Differenzierungen von Gut und Böse. Es macht daher auch keinen Sinn, den Akt des Spielens unter Rückgriff auf moralische Unterscheidungen und ihre Gründe näher explizieren zu wollen. Ich möchte diese Differenzierung zwischen dem moral- und zweckfreien Spiel und der Sphäre des Gewöhnlichen an dieser Stelle gar nicht problematisieren. Sie hat vielmehr meines Erachtens einen großen heuristischen Wert, um zu einer ersten Bestimmung des Spielerischen zu gelangen. Ob wir dabei aber stehen bleiben können, ist dennoch eine Frage, die nicht umgangen werden kann. Also bei dieser Dichotomie zwischen dem Gewöhnlichen und dem Spielerischen. Und ich werde später darauf noch eingehen. Zunächst aber geht es um eine Bündelung des Gesagten. Unter dem Spielerischen möchte ich in Anknüpfung an klassische Konzeptionen wie Hulzinger, Schleiermacher und einer, der jetzt noch kommt, ein aktives Tun verstehen, das sich in einem vorrangig darstellerisch expressiven Bezug zu den Dingen findet, wobei es nicht um eines anderen Willen, sondern um seiner selbst Willen unternommen wird. Soweit zur Grundcharakteristik. An diese können weitere Feinjustierungen des Spielvorgangs geknüpft werden, Von Belang sind hier etwa der Unterschied zum Gewöhnlichen, der sich im Als-Ob-Charakter spielt und im Wissen um dieses Als-Ob manifestiert. Jedes Kind weiß, ab einem bestimmten Alter, dass es Pirat ist und dass dieses Pirat ein Spiel ist und sich von dem, dass es etwas anderes auch noch ist, unterscheidet. Zugleich auch die räumliche Begrenztheit des Vorgangs kann ins Feld geführt werden, um konkrete Spielformen in den Blick zu nehmen. Mich interessiert im Folgenden vor allem ein Charakteristikum des Spielerischen, das bisher noch nicht genannt wurde, nämlich die in ihm wirksame Vagheit und Ambivalenz. Ich komme deshalb zu C, Zuspitzung, das Spielerische als Zwischenbestimmung. Das Spielerische als Zwischenbestimmung. Aus der Sicht einer phänomenologisch orientierten Psychologie hat Frederick Bautendyke in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Dynamik des spielerischen Tuns ganz allgemein in der Ambivalenz zwischen dem jugendlichen Drang nach Bindung und Selbstständigkeit begriffen. Die in diesem Prozess entstehenden Veränderungen einzelner Verhaltensmomente in der Ambivalenz zwischen Selbstständigkeit und Bindung sind allerdings nicht vollkommen voraussehbar. Eine einzelne Phase des Verhaltens kann deshalb nicht als hinreichender Grund angegeben werden, um daran eine folgende Phase anzuschließen. Was den Übergang zwischen zwei Phasen des spielerischen Verhaltens angeht, treiben vielmehr die Elemente der Überraschung, des Abenteuers und des Einfalls die Dynamik des Spiels voran. Das liegt insbesondere an einem Zweifachen. Erstens liegt es an der Tatsache, dass das spielerische Verhalten sich auf etwas oder jemanden bezieht, von dem ein Einfluss ausgeht, der gegenüber der Vorausschau des eigenen Verhaltens immer auch kontingent bleibt. In den Worten Bautendykes, Spielen ist also nicht nur, dass einer mit etwas spielt, sondern auch, das ist das Entscheidende, dass etwas mit dem Spieler spielt. Es ist die genaue Kontur dieses Etwas, die aus der Sicht des jeweiligen Verhaltens mehr oder weniger vage bleiben muss. Obgleich sein Einfluss spürbar ist und eine eigentümliche Spannung im Spiel erzeugt. Dass es sich dabei um eine Spannung handelt, liegt zweitens an dem generellen Bezug, der zum Phänomen des Vagen unterhalten werden kann. Einerseits sind wir dauerhaft danach bestrebt, dem undeutlichen, noch nicht hinreichend bestimmten, vermittels unserer Imaginationskraft Züge eines vertrauten Bildes zu entlocken. Andererseits bleibt dennoch ein Moment an Unsicherheit auf unserer Seite bestehen. Und diesem Moment korrespondiert auf der Seite des anderen das Moment partieller Fremdheit, vielleicht sogar einer gewissen Unberechenbarkeit. Jedenfalls können wir nicht umhin, wenn wir uns im Leben orientieren, uns Bilder dessen zu machen, was auf den ersten Blick undeutlich erscheint. Zugleich machen wir aber immer wieder die Erfahrung der Enttäuschung und des Scheiterns, die ja auch dazu davon herrührt, dass unsere Bilder, die unsere Imaginationskraft uns erzeugt, an bestimmten Stellen nicht die Dinge so sehen, wie sie sind. Sonst wäre das Phänomen des Scheiterns, glaube ich, nicht verständlich. Jedenfalls, damit das Spiel weitergehen kann, muss der Bezug zu solchen spannungsvollen Konstellationen in der Ambivalenz zwischen Vertrautheit und Fremdheit immer wieder eingegangen werden. Dabei wird jenes Etwas, das mitspielt, zunehmend bestimmt, ohne jedoch mit Sicherheit beanspruchen zu können, dass wir es im Ganzen erfasst hätten. Dann wäre das Spiel jedenfalls zu einem Ende gekommen. Eine spielerische Haltung zu den Dingen bewegt sich folglich auf der sich ständig verschiebbaren Grenze zwischen Bekanntem, Vertrautem, Unbekanntem und Fremdem. Das Spielerische ist auf der Grenze. Dabei können beide Pole, das Vertraute, das Fremde, natürlich nicht in einem absoluten Sinne genommen werden, ohne dabei die Realität des Spielerischen selbst aufzuheben. Wenn nämlich alles bekannt wäre, vertraut wäre, würde das Spiel sowohl seinen Anlass als auch seinen inneren Reiz verlieren. Es würde nicht mehr kribbeln, würde keine Spannung mehr sein, wir würden das Interesse verlieren. Und wenn alles unbekannt bliebe, wäre es überhaupt nicht möglich, ein spielerisches Verhältnis zu irgendetwas einzugehen. Zu was denn? Zitat, gewissermaßen als Fazit dieser Überlegung, das völlig Bekannte ist genauso sehr zum Spielen ungeeignet wie das völlig Unbekannte. In der Spielsphäre liegt zusammen das Mögliche, nicht ganz Wirkliche mit dem wirklich Wirklichen, das heißt mit den Fakten, zum Beispiel diesem Pult. Als aktives, zweckfreies Tun bewegt sich das Spielerische somit in einem eigentümlichen Zwischen. Weder ganz auf die Seite des Bekannten noch ganz auf die Seite des Unbekannten fallend, geht es auf der Grenze zwischen beiden vonstatten, indem es immer neue Bezugspunkte zwischen ihnen entdeckt und dadurch die Grenze zugunsten des Bekanntheitspoles zu verschieben trachtet. Wir wollen uns ja orientieren im Spiel. In diesem Zwischen, in diesem Potential Space, erkundet es daher Möglichkeitsspielräume eines künftigen Verhaltens. Es kann somit festgehalten werden, dass das Spielerische primär mit der Realität eines Möglichen zu tun hat. Darin gründen sein permanentes Risiko und das Wagnis, das mit jedem Akt neu eingegangen wird. Die geknüpften Beziehungen können sich nämlich ebenso als Gegenteil dessen herausstellen, was erwartet worden ist. Aus dieser spannungsvollen Situation kann das Spielerische, wie ich meine, nur um den Preis seiner eigenen Auflösung heraustreten. Das gilt natürlich nicht nur in der eben angezeigten psychologischen Perspektive, sondern Huizinga hat es in seiner Kulturanthropologie des Spiels ebenso im Blick auf die einzelnen Kulturformen des Rechts, des Sakralen, der Politik nachgewiesen. Damit ist allerdings noch nicht hinreichend gesagt, welchen Beitrag das Spielerische im Aufbau religiöser Erfahrungswirklichkeit übernimmt. Ich möchte mich dieser Frage daher jetzt zuwenden. Präziser gefasst geht es darum, die Funktion der im Spielerischen balancierten Spannung zwischen Vertrauten und Fremden, Bestimmtheit und Unbestimmtheit in religionstheoretischer Hinsicht zu erkunden. Ich sage das bewusst, denn ich leiste jetzt keine dogmatischen Überlegungen zum Spiel. Zweiter Punkt, vom Spielerischen in der Religion. Vom Spielerischen in der Religion. In Anknüpfung an Huizinga ist es in den letzten Jahren insbesondere der im Sommer verstorbene Soziologe Robert Beller gewesen, der in einer phylogenetischen, also stammesevolutionären Perspektive das Erstehen von Religion vom Spiel her versteht. Er hat ein Buch geschrieben, Religion and Human Evolution, das seinesgleichen sucht unter den bestehenden religionssoziologischen Büchern, und wenn Sie mal Zeit haben, gucken Sie rein. Leider nicht im Deutschen übersetzt, aber toll. Ich möchte im Folgenden allerdings nicht hier ansetzen, sondern bei einer Einsicht, die der Gründervater des nordamerikanischen Pragmatismus, Charles Sanders Peirce, in seinen letzten Lebensjahren formuliert hat. Er weist dem Spielerischen eine unverzichtbare Funktion im elementaren Aufbau religiöser Erfahrungswirklichkeit zu. Nachdem ich das gezeigt habe, werde ich in einem zweiten Schritt versuchen zu verstehen, dass diese Funktion des Spielerischen nicht nur im Aufbau religiöser Erfahrungswirklichkeit, sondern auch in der Erhaltung und in der Mitteilung von religiöser Erfahrung wirksam bleibt. Ich komme aber zunächst zum ersten Punkt, zu Peirce. A. Das Spielerische in der Herausbildung religiöser Erfahrungswirklichkeit. Das Spielerische in der Herausbildung religiöser Erfahrungswirklichkeit. Ich mute Ihnen jetzt eine kleine Textrekonstruktion zu, da ich nicht weiß, ob jeder von Ihnen diesen für die amerikanische Religionsphilosophie klassischen, unumgehbaren Text kennt, der auch in Deutschland immer größeren Anhalt findet, vor allem in Frankfurt. Ausgangspunkt des Peirce'schen Gedankenganges bildet die innere Differenzierung des Spielraums unseres Tuns. Er differenziert es in drei Universen der Erfahrung. Der Spielraum, in dem wir uns aufhalten, in dem wir unser Leben vollziehen, ist also kein monolithischer Block, der auf einen Bereich sich zurückführen ließe, sondern ist ein polyzentrisch organisierter Zusammenhang. aus mehreren polyzentrischen Erfahrungssphären. Schütz würde sagen Welten, Peirce sagt Universen der Erfahrung. Dabei wird zunächst die Sphäre idealer Gegenstände, poetischer Natur, mathematischer Natur, von der Sphäre dessen unterschieden, was rohe Wirklichkeit von Dingen und Tatsachen genannt wird, das Pult. Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass im Bereich der rohen Tatsachen und Wirklichkeiten es bisweilen zu drastischen Erfahrungen mit äußeren Widerständen und Reaktionen kommt. Solche drastischen Erfahrungen sind im Bereich der idealen Größen, dichterischer oder mathematischer Natur, nicht möglich. Es gibt keine Autounfälle im Bereich der Poesie, die wirklich ernsthaft gefährden. Es gibt auch keine Pulte, die umfallen und einen verletzen können. Das gibt es im Bereich der rohen Tatsachen. Von diesen beiden Universen der Erfahrung wird analytisch, wirklich, das sind alles analytische Perspektiven, unterschieden. Die Welt der Semiose, der Zeichenbildung und ihrer Wirkung. Hier geht es um die Bildung von regelmäßigen Verknüpfungen zwischen verschiedenen, das heißt auch zwischen regelmäßigen, um die regelmäßige Verknüpfung von Elementen des ersten Erfahrungsuniversums mit Elementen des zweiten Erfahrungsuniversums. Zum Beispiel durch Verkehrszeichen, die sowohl ein ideelles Moment haben und gleichzeitig aber auch den Verkehr im Sinne der, ja, des Umgangs mit rohen Tatsachen versuchen zu regeln. Wie immer die Beziehungen zwischen diesen Bereichen aussehen, das interessiert uns jetzt nicht. Wir müssen bedenken, dass die Tätigkeit des Spiels, in dem im Zuge dessen sich ein Gottesgedanke einstellt, von diesen drei Bereichen, das heißt vom Spielraum unseres Tuns, anhebt. Diese Tätigkeit bezeichnet Peirce als Denkprozess. Näher bestimmt er diesen Denkprozess als Argument im Unterschied zu dem, was er Argumentation nennt. Das ist wichtig zu sehen. Beide Begriffe stehen in einem Gattungsartverhältnis zueinander. Argument bildet dabei den Gattungsbegriff, Argumentation den Artbegriff zur Erläuterung. Unter einem Argument versteht Peirce ganz generell einen Denkprozess, der dazu tendiert, eine bestimmte Überzeugung hervorzubringen. To produce a definitive belief. Bei einer Argumentation hingegen handelt es sich dann um eine bestimmte Art dieses Denkprozesses, nämlich um ein Argument, das aus klar umrissenen Prämissen hervorgeht. Im Umkehrschluss heißt das nun, dass eine Denktätigkeit nicht notwendigerweise von bereits klar bestimmten Prämissen ausgehen muss. Sie kann, und das tun wir in der Regel, ebenso unter Einschluss von vagen Begriffen und unter Voraussetzung von vagen Begriffen operieren. Also von Undeutlichkeiten und Unbestimmtheiten, die den Denkprozess allererst voranbringen und in ihm ständig wirksam bleiben. Und genau darin besteht das Charakteristikum des Argumentes, so nennt er es, das er für die Realität Gottes vorlegen möchte. Einerseits handelt es sich dabei um eine Tätigkeit des Denkens. Andererseits wird diese aber im weitesten Sinne verstanden und sollte deshalb auf keinen Fall mit einem deduktiv verfahrenen Beweis verwechselt werden. Dazu tendieren wir Deutschen ja, wenn wir das Thema Denken und Gott miteinander in Beziehung bringen. Indem Peirce so ansetzt, öffnet er jedenfalls die Tätigkeit des Denkens, und darauf kommt es mir an, für die kreativ-spielerischen Leistungen von Instinkt und Gefühl, die sonst gerne als das andere der Vernunft, als das andere der gewöhnlichen Praxis aus ihr ausgegrenzt werden. Ihnen, so die These, kommt aber gerade im Aufbau rationaler Prozesse eine wichtige Funktion zu. In diesem Sinn fährt Peirce dann fort, um das Spielerische näher einzugrenzen. Es gibt einen bestimmten angenehmen Zustand des Geistes, der gewöhnlich nicht so gepflegt wird, wie er es verdient hätte. Was ich daraus schließe, dass er keinen eigenen Namen hat. Genau genommen handelt es sich um pures Spiel, pure play. Nun wissen wir alle, Spielen bedeutet die lebendige Übung der eigenen Kräfte. Pures Spiel kennt keine Regeln, außer eben diesem Gesetz der Freiheit. Es wehrt, wo es will, Johannes 3. Es verfolgt keinen Zweck außer dem der Rekreation, So viel zum Zitat. Der Denkprozess, der hier im Blick ist, weist alle zentralen Eigenschaften eines spielerischen Tuns auf. Er vollzieht sich als ein Verhalten, das seinen Zweck in sich selbst findet und dabei keiner anderen Regel gehorcht als derjenigen, die aus ihm selbst hervorgehen. Es handelt sich um das freie Spiel der Gedanken, eine meditative Bewegung, deren Gang weder wissenschaftliche noch andere Vorurteile in Anspruch nehmen möchte und durch sie auch nicht eingeschränkt werden solle. An die Stelle von Vorurteilen und dogmatistischen Beschränkungen aller Art soll vielmehr eine Unbefangenheit, Neugier und Offenheit gegenüber dem Phänomenreichtum der Erfahrungsuniversum treten. Als Ausdruck des Spielerischen bewegt sich jene Offenheit dabei auf der von uns bereits entdeckten prekären Grenze zwischen Vertrauten und Fremden, Bekannten und Neuen. Blicken wir nun von hier aus auf die genaue Verlaufsstruktur dieses Prozesses, soweit sie sich überhaupt bestimmen lässt. Peirce beschreibt sie in Grobzügen wie folgt. Die Morgen- und Abenddämmerung laden am meisten zur Versonnenheit, so nennt er dieses reine Spiel, Amusement, ein. Doch ich habe keine Stunde im Verlauf von Tag und Nacht entdecken können, die nicht ihre eigenen Vorteile dafür mitbrächte. Das beginnt mit dem durchaus passiven Aufnehmen eines Eindrucks, Impression, aus irgendeinem Winkel in einem der drei Universen der Erfahrung. Doch der Eindruck geht bald über in ein aufmerksames Beobachten, attentive observation. Beobachten in Nachsinnen, Amusement, und Nachsinnen in lebhaftes Geben und Nehmen in der Gemeinschaft zwischen Selbst und Selbst. Give and take of communion between self and self. Am Anfang der meditativen Bewegung steht, das ist wichtig zu sehen, die Erfahrung vom Spiel der Möglichkeiten, das den Spielraum unseres Tuns erhält, animiert zu werden. Peirce verwendet an dieser Stelle nicht ohne Grunde die Metapher von der Einladung, die Morgen- und Abenddämmerung aussprechen. Also bestimmte Naturphänomene. Im Hintergrund steht wahrscheinlich die Erfahrung in der amerikanischen Wildnis, von einem Sonnenuntergang heimgesucht zu werden in aller Einsamkeit und dabei inszenieren zu können. Kant hat eine ähnliche Erfahrung beschrieben in der Kritik der praktischen Vernunft. Der gestirnte Himmel über mir. Wie dem auch sei, präziser gefasst ist es ein erster, noch vager Impuls, dem das Tun hier nachgibt, ohne ihn selbst bewirkt zu haben und ohne seine Richtungstendenz Bereich hinreichend bestimmen zu können und erst recht nicht diskursiv absichern zu können in der Gemeinschaft aller rationalen Wesen. Darin liegt auch das Wagnis und das Risiko allen Spielerischens. Von einer meditativen Bewegung kann allerdings nur gesprochen werden, wenn diese spontane Initiative in weitere Prozesse aufgenommen wird. Peirce beschreibt diese Prozesse als Wechselspiele von phänomengesättigter Wahrnehmung, Beobachtung und innerem Dialog zwischen Selbst und Selbst. In diesem inneren Dialog, so sehe ich es, können neue Richtungstendenzen für weitere meditative Verläufe gewonnen werden, kann ein kritischer Abgleich stattfinden zwischen Wahrnehmung und bereits gefestigten lebensgeschichtlichen Einsichten. Dabei ermächtigt sich die diskursive Kritik im Geben und Nehmen zwischen mehreren Perspektiven allerdings nicht selbst. Sie empfängt ihr Mandat vielmehr im stets aktualisierten Bezug zum Primat des Wahrnehmungsvorgangs selbst. So viel in aller Kürze zur groben Verlaufsstruktur. Und wenn Sie in den Text selbst sehen, merken Sie, dass seitenweise Peirce in sehr auf sich bezogener Weise probiert, den Leser in eine solche Bewegung, die hier sehr abstrakt bleibt, mitzunehmen. Ich möchte jetzt springen und auf die theologische Pointe dieser Meditation eingehen, die sich am Ende der Skizze findet. Wie dem auch sei, im puren Spiel der Versonnenheit wird früher oder später die Idee der Realität Gottes als ein reizvoller Einfall, attractive fancy, entdeckt werden, den der Versonnene, das ist der Spieler, auf verschiedene Weise entwickeln wird. Je mehr ihn erwägt, umso mehr wird diese Idee in jedem Teil seines Geistes Widerhall finden. Ich möchte nur zwei Punkte betonen. Wenn Peirce hier von der Idee der Realität Gottes redet, meint er keine metaphysische oder dogmatische Gotteslehre oder einen metaphysischen Gottesbegriff. Gemeint ist zunächst ein ästhetisches und praktisches Lebensideal, das aus sich selbst so attraktiv ist, dass es plausibel erscheint. Dass es aber zur Bildung eines solchen Ideals kommt, ist zweitens, und darauf kommt es an, nicht das Resultat eines Schlusses, der von bereits gesetzten Prämissen mit logischer Notwendigkeit operiert. Im spielerischen Gang der Meditation, im Abgleich der Wahrnehmung, unbefangen von Vorurteilen irgendeiner Art und angeregt durch Instinkt und Gefühl, stellt sich Peirce zufolge irgendwann die Evidenz des Göttlichen als reizvoller Einfall ein. Sie wird entdeckt. Die dem spielerischen inhärenten Momente der Überraschung und des Einfalls, die wir bereits kennengelernt haben, begegnen hier somit wieder, jetzt aber in einer offenkundigen theologischen Valenz. Dabei ist entscheidend zu sehen, dass dasjenige, was im Ereignis des Überraschtwerdens als Einfall einer neuen Perspektive erscheint, derjenigen Bestimmtheiten ermangelt, die ein klar gefasster Gegenstand aufweist. Hier wird noch nicht ein Gottesbegriff gewonnen, der in den reichhaltigen Semantiken vorfindlicher Religionskulturen verankert ist. Daran hat Peirce auch kein Interesse. Es geht ihm vielmehr darum zu zeigen, dass im Modus des Überraschens, und ich meine, man kann es auch nicht anders zeigen, im Modus des Überraschens, des Überraschtwerdens, es zu einer simultanen Präsenz von Bekannten und Neuem kommt. Und gerade aufgrund dieser Simultanität, dieser Pole, kann das, was überrascht, noch gar nicht in seiner ganzen Bestimmtheit begriffen werden. Es bleibt ein reizvoller Einfall, etwas, das in den Bann zieht, überrascht, nötigt aber zu einer weiteren Explikation. Deshalb endet er auch damit, dass er sagt, derjenige, der einmal diese Idee entdeckt hat, wird sie in verschiedenen Weisen weiterentwickeln. Ich möchte daher darauf in einem zweiten Schritt näher eingehen und komme zu Groß B, das Spielerische in der Explikation religiöser Erfahrungswirklichkeit. Peirce hat uns dahin geführt, dass er in einer religionsphilosophischen, vielleicht auch apologetischen Absicht gezeigt hat, dass im unbefangenen Spiel der Möglichkeiten sich früher oder später als reizvoller Einfall so etwas wie eine Gottesidee ein Gesamtsinn allen Sinns einstellt, ohne dass derjenige, der dieses erlebt, zum Zeitpunkt des Erlebens sagen könnte, was damit genauer an Bestimmtheiten gesetzt ist. Dazu bedarf es einer zusätzlichen Explikation. Man könnte diese Bewegung kritisieren und natürlich fragen, wo ist hier der Ort der reichhaltigen Semantiken der Religion? Man könnte auch fragen, worin der Gemeinschaftsbezug des Musement hier steht, denn es scheint Peirce um einen inneren Dialog zu gehen zwischen Selbst und Selbst, in dem indirekt natürlich Gemeinschaftsbezüge mitgesetzt sind. Doch darum geht es mir jetzt nicht. Ich erachte eine Stärke seiner Position darin, zweierlei gezeigt zu haben. Einerseits hat er vor Augen geführt, dass der primäre Zugang zur Wirklichkeit des Göttlichen durch die Operationen des Instinktes und Gefühls gebahnt werden kann. Darin zeigen sich durchaus Parallelen zur kontinentalen theologischen Tradition. Dass er diese Leistung des Spielerischen gerade im Zusammenhang eines Argumentes für die Realität Gottes so stark betont, weist andererseits darauf hin, dass das Spielerische nicht allein als das ganz andere des Denkens angesehen werden kann, es übernimmt seinerseits vielmehr wichtige Funktionen im Aufbau und in der Orientierung unserer Denkprozesse. Insofern könnte man vielleicht das Spielerische als eine bestimmte Phase im Aufbau unserer Erfahrung begreifen, unserer gesättigten, rationalisierten Erfahrung, nämlich als eine Phase, in der wir mit dem, was an Erlebnisqualitäten präsent ist, so umgehen, dass wir sie in bestimmte Richtungen weiterentwickeln. Und zwar aus Gründen, die in diesen Qualitäten selbst liegen. Es besteht also die Aufgabe, jenen reizenden Eindruck von der Realität des Göttlichen in eine bestimmungsreichere und damit kommunikations- und praxistaugliche Form zu überführen. Das geschieht im Prozess der Explikation des in jenem ersten Erleben wirksamen Gehaltes. Diese Explikationsaufgabe möchte ich im Folgenden als Aufgabe der Artikulation eines Erlebten verstehen. Dann wird nämlich ersichtlich, dass das Spielerische nicht nur den Zugang zur religiösen Erfahrungswirklichkeit eröffnet, sondern gleichsam auch für die kommunikative Mitteilung der jeweiligen Erfahrungsgehalte von zentraler Bedeutung ist. Mit Peirce ist es dabei wichtig zu sehen, dass in allen Artikulationsakten eine qualitativ mehr oder weniger diffus bestimmte Erlebnisqualität als vorausgesetzt unterstellt werden muss. Denn wenn wir über religiöse Angelegenheiten reden, gehen wir in der Regel davon aus, dass wir auf etwas rekurrieren, was unserem Reden vorgängig ist. Offenbarung zum Beispiel. Diese pragmatische Unterstellung sollte meines Erachtens allerdings nicht dazu verleiten, in der bloßen Vorgängigkeit eines Erlebten bereits definitive, determinierende Richtungsanzeigen zu sehen, wie dessen Gehalte dann weiterentwickelt werden sollen oder müssen. Wäre das der Fall, dann besäßen unsere artikulierenden Akte jedenfalls keine eigene Valenz. Das, was in ihnen mit Bestimmtheit ausgesagt wird, würde sich dann mit Notwendigkeit aus der gegebenen Gefühlsqualität ergeben. Eine solche Sicht der Dinge nimmt hingegen die Phänomene nicht wahr oder ernst, die wir kennen. Denn wer kennt nicht aus eigener Erfahrung, dass man bisweilen händeringend nach Worten sucht, von denen man glaubt, dass sie das ausdrücken können, was wir meinen zu meinen. Diese Erfahrung zeigt jedenfalls, dass die Erstheit eines Gefühlseindrucks, der reizende Einfall, keine schlechthin determinierende Funktion für die Wahl seiner konkreten sprachlichen Formulierungen, Ausdrucksmittel haben kann. In umgekehrter Blickrichtung zeigt sie aber auch, dass die in einer Situation wirksamen Sprech- und Deutungsmuster ebenfalls keine schlechthin determinierenden Faktoren sein können. Denn wäre das der Fall, dann wäre die Erfahrung nicht möglich, dass etwas gesagt und im gleichen Moment in Frage gestellt würde, mit dem Hinweis darauf, das habe ich gar nicht so gemeint. Das ist falsch. In beiden Fällen zeigt sich somit, dass der Entwicklung von kommunikationstauglicher und praxisrelevanter religiöser Evidenz sich diese Entwicklung im Modus eines spielerischen Umgangs mit dem Erlebten einstellt, der sowohl auf das, was bereits erkannt ist, bekannt ist, in dem Moment des reizenden Einfalls, als auch auf das, was bekannt ist aus den Sprach- und Kulturtraditionen, in denen der, der diesen reizenden Einfall hatte, steht. Im Ausbalancieren beider ergibt sich letztlich die Überführung des Gehaltes in kommunikations- und praxistaugliche Aussagen. Das heißt, die Artikulation des Erlebten stellt sich im kreativen Wechselspiel von Gefühlsqualität, persönlichen Sprach- und Deutungsressourcen und kulturellem Umfeld der Betroffenen ein, ohne dass dabei eine Seite der schlechthin determinierende Faktor wäre. Um es wieder in einem Beispiel zu verdeutlichen, das Gefühl einer Einheit mit dem Ganzen, das sich für manche bei der Betrachtung von Naturphänomenen einstellt, für andere beim Surfen oder in sonstigen Zusammenhängen, gewinnt ganz unterschiedliche Konturen, je nachdem, ob es in einem theistischen oder nicht-theistischen Kontext auftritt. Und auch innerhalb eines theistischen oder nicht-theistischen Kontextes gibt es eine große Bandbreite von Interpretationsmöglichkeiten für solche Erfahrungen. Insofern kann man den Artikulationsprozess, und damit möchte ich schließen, als Suchbewegung verstehen. Als Suchbewegung, die sich innerhalb verschiedener Determinanten bewegt. Darin hat sie einerseits ihr Spiel, ihren Freiraum. Darin vollzieht sie andererseits sich selbst aber auch als spielerisches Tun, als kreativer Umgang dessen, was im Moment möglich ist. Jedenfalls dürfte sich diese Suchbewegung nur unter der Bedingung eines endgültigen Endes der Verstehenspraxis zugunsten eines Faktors hinstillstellen lassen. Ihrer eigenen Logik zufolge können in allen Akten des Verstehens und Artikulierens eines Erlebten immer nur Anwertungen, Annäherungswerte bestimmt werden. Bestimmte Wahrheitsmomente lassen sich im Rahmen endlicher Vernunftpraxis nicht aufheben. Und ich denke, das Spielerische ist ein Medium, das gerade im Umgang mit diesem Dual zwischen Unbekannten und Bekannten Vermittlungsressourcen anbahnt, ohne diese Dualität ganz aufheben zu können, sondern es ermöglicht, sowohl in der Bildung religiöser Erfahrung als auch in der Erhaltung und Mitteilung religiöser Erfahrung Umgangsformen gerade mit dieser Schwierigkeit, die wir in unserem Tun ständig erleben. Sonst gäbe es keine Erfahrung des Scheiterns, aber auch keine Aussagen darüber, jetzt habe ich Erfolg gehabt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.